Ein Thema hat es jetzt endlich geschafft, das Virus auf die feuilletonistischen Plätze zu verweisen. Ein Buch. Allerdings nur, weil es nicht erscheinen soll. Ganz ohne Corona geht es noch nicht. In der FAZ etwa betrachtet Stefan Trinks das menschenleere Rom ästhetisch. Die Treppenanlagen zwischen den sieben Hügeln sehen nun wirklich aus wie die gemalten Bühnenbildarchitekturen von De Chirico. Und in der Süddeutschen handelt auch die 10. Folge von A.L. Kennedys Kolumne über das Seelenleben des Brexit vom Doppelschlag Brexit und Corona. Während des Zweiten Weltkriegs halfen uns alle freien Mächte Europas. Jetzt können wir uns nicht mal überwinden, dem europäischen Netzwerk zur Grippeüberwachung beizutreten, bloß weil es das Wort europäisch enthält. In der FAZ fragt Edo Rehns, darf man sich noch den Stadtneurotiker ansehen oder kriegt man davon jetzt schon Corona? Und leitet damit mittelelegant vom einen Debattenthema zum anderen, nämlich zu der Frage, ob es richtig ist, dass der Rowohlt Verlag Woody Allens Autobiografie herausbringen will, obwohl sich der amerikanische Originalverlag Hachette unter Verweis auf lang schon bekannte, allerdings nicht bewiesene Missbrauchsvorwürfe dagegen entschieden hat. Edo Rehns schafft es nicht ganz aus dem einen Diskurs in den anderen, da fallen sie halt irgendwie zusammen. Offenbar fürchtet man, schreibt er, mit dem Missbrauchsvirus eines Mannes angesteckt zu werden, dem bisher nichts nachgewiesen wurde. Auch bei Rowohlt greift man jetzt zum Mundschutz. Autoren fordern ihre Verlagsleitung dazu auf, auch die deutsche Fassung nicht zu veröffentlichen. Rehns schäumt. Und das ohne jeden Mundschutz. Er meint, es sei an der Zeit, dem Moralpöbel das Maul zu stopfen. Moralpöbel, erläutert er immerhin, ist hier zu verstehen als Sammelbegriff für all jene, die sich etwas anmaßen, was ausschließlich Sache der Justiz ist, über die Schuld und Strafwürdigkeit eines anderen Menschen zu urteilen und, das war's dann auch schon wieder mit der Sachlichkeit, dieses Urteil auch noch in der Öffentlichkeit herumzuposten und zu pesten. Nüchterner gibt David Steinitz in der Süddeutschen zu bedenken. Der Rückzieher war insofern ungewöhnlich, als Aussage gegen Aussage steht und es seit knapp 3 Jahrzehnten keinerlei neue Beweise für Schuld oder Unschuld gibt. Weshalb man sich fragen kann, wieso der Verlag sich nicht schon vorher genau überlegt hat, ob er mit Allen zusammenarbeiten will oder nicht. Und Gerrit Bartels stellt mit Blick auf den Vorwurf, das Allen-Buch würde ungeprüft veröffentlicht, im Tagesspiegel die Frage, wer checkt in einer Autobiografie Fakten? In der Welt macht Mara Delius ein Solidaritätsparadox in der amerikanischen Öffentlichkeit aus. Wer wäre nicht solidarisch gegen sexuelle Gewalt, setzt sie voraus, um zu fragen, aber verhält man sich nicht mindestens antisolidarisch mit einem, dessen Unschuld doch rechtmäßig gelten muss, bis das Gegenteil bewiesen ist? Mit diesem Solidaritätsparadox wird nun Delius Meinung nach mehr oder weniger direkt Politik gemacht, indem vermeintlich Kontroverses oder Inkorrektes an den unmöglichen Rand des öffentlichen Diskurses verschoben wird. Eine genuin literarische Variante dessen, worum es hier geht, nämlich die MeToo-Debatte und ihre Folgen, beschert uns Boris Vian zu seinem 100. Geburtstag. Stefan Zweifel schwärmt in der NZZ, Vian habe ihn auf die Umlaufbahn der Liebe entführt. Und Josef Hahnemann bemerkt in der Süddeutschen, er hat es zu eilig mit dem Leben, um altern zu können. So ist er seit über 60 Jahren tot. Und doch erscheint jetzt, und zwar im Gegensatz zu Woody Allen sicher, ein neuer Vian. Die Literatengruppe Ulipo, berichtet Hahnemann, hat einen Krimi zu Ende geschrieben, den Boris Vian als Fragment hinterlassen hat, einschließlich einiger ziemlich machistischer Passagen. Die Cheffahnderin bei der Polizei etwa zeigt sich als einstige Geliebte des Helden aus der Bettperspektive. In einer Nachbemerkung prägen die Ulipo-Autoren, quasi entschuldigend, einen Begriff, der zu raffiniert ist, um die nächste Debatte auszulösen, obwohl er durchaus Sprengstoff enthält. Sie erklären die damaligen Männerfantasien in dem aktuellen Buch zum wahrscheinlich ersten Beispiel der neuen literarischen Kategorie des Vintage-Machismo. Schließlich hätten sie auch die Sexszenen rückwirkend an der Zensur jener frühen Nachkriegsjahre vorbeischreiben müssen. Da wird's dann wirklich kompliziert.